ja, ein bisschen intelligenter sozusagen in diese digitale Welt heranzugehen und nicht nur jetzt Industrie 4.0, wir müssen jetzt unsere Fabrik ein bisschen aufdigitalisieren und dann ist in 5 Jahren ist es erledigt und das war's. Genau das ist es nicht.
Unser Gast heute bei Digitale Vorreiter ist Dr. Holger Schmidt. Holger beschäftigt sich seit seiner Zeit als Wirtschaftsredakteur bei der FAZ in den frühen 2000ern mit der Digitalisierung. Er forscht, trägt vor, veröffentlicht und hat einen wahnsinnig tiefen Fundus an Fakten. Und in diesem Fundus stöbern wir heute zusammen. Ich spreche mit Holger zum Beispiel über den Plattformfonds, den er gerade an den Start bringt und das Unternehmen in digitale Fortbildung der Mitarbeiter investieren müssen. Wir sprechen auch darüber, dass das Thema Innovation im Mittelstand aktuell Budgets gekürzt bekommt, aber gerade hier seiner Meinung nach viele, viele Schätze für die Zukunft liegen. Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Danke, dass du wieder dabei bist und für dein Podcast-Abo, dein Podcast-Share und dein Kommentar oder einfach auch nur deine lieben Gedanken, die du uns schicken kannst. Wir werden sicher alles empfangen. Ich heiße Christoph Bursek und freue mich jetzt sehr auf meinen Gast, denn unsere Wege haben sich schon vor, ja, ich glaube, über 10 Jahren einmal gekreuzt. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, Dr. Holger Schmidt.
Hallo Christoph, danke für die Einladung.
Sehr, ich freue mich tatsächlich, genau, muss ich so ein bisschen zurück überlegen. Aber erstmal wollte ich dich fragen, sag mal, warum wirst du auch der Netzökonom genannt?
Naja, den Namen habe ich mir selbst mal gegeben und zwar im Jahr 2007. Wie gesagt, ich bin ja, wie du schon gesagt hast, ein bisschen länger dabei. Da habe ich bei der FAZ als Wirtschaftsredakteur über das Digitale geschrieben und habe damals einen Blog gestartet. Auf der Suche nach einem Namen kam ich auf sozusagen auf die Kombination der Themen, die mich am meisten interessieren, nämlich Ökonomie. Ich bin Volkswirt und eben Digitales und daraus ist dann der Netzökonom entstanden und ja, das gibt's heute noch. Also insofern der Name ist so geblieben in all den Jahren.
Ich habe dich damals, glaube ich, auf Konferenzen auch noch sehr stark gerade zur Digitalisierung von Verlagen sprechen hören. Wann hast du gemerkt, dass das nicht jedem Verlag zu helfen ist und vielleicht auch andere Themen wichtig sind?
Das war natürlich das Thema, das nahe lag, wenn man in einem Verlag gearbeitet hat, sich darüber Gedanken zu machen, wie funktioniert Pay-Content, wie funktioniert Social Media für Verlage, ein großes Thema. Das habe ich ein paar Jahre auch intensiv gemacht, nur irgendwann, muss ich auch sagen, war es dann auch für mich inhaltlich durch. Und dann das Thema Digitalisierung natürlich nicht, aber das ist sozusagen die reine Fokussierung auf Verlage und habe das jetzt weitergespannt und beschäftige mich eigentlich schon seit 10 Jahren mit Plattformökonomie, mit digitaler Transformation, also sozusagen den Einfluss der Digitalisierung auf Wirtschaft, auf Unternehmen.
Ja, du hast schon gesagt, Digitalisierung, Transformation, Arbeitswelt der Zukunft, glaube ich, ist auch ein Thema. Was ist so dein Lieblingsthema oder was sind so die 1, 2 Themen, die dir gerade besonders am Herzen liegen?
Naja, was schon ein bisschen länger für mich ein Kernthema ist, ist Plattformökonomie. Das habe ich eigentlich schon seit 5, 6 Jahren sehr intensiv auf dem Radar, weil es für mich sozusagen das zentrale digitale Thema geworden ist.
Da denkt jeder, glaube ich, erstmal nur an an Amazon. Welche Plattformen sind so die klassischen 3, 4 großen, die dir einfallen?
Ja, klar, ich meine, die kennt jeder, da sind die GAFAs natürlich kein großes Geheimnis, aber das ist ja nur die halbe Miete. Inzwischen gibt es hunderte Plattformen in nahezu allen Branchen und sie haben sich in fast allen Branchen auch an die Spitze gesetzt, aufgrund des meiner Meinung nach überlegenen Geschäftsmodells in der digitalen Welt. Insofern ist das etwas, was uns, glaube ich, noch lange beschäftigen wird, weil wir jetzt merken, dass so die zweite Reihe kommt, die vorwiegend in Asien im Moment oder häufig in Asien im Moment entsteht. Und das ist sehr spannend zu beobachten, wie zum Beispiel der Bildungsmarkt, Gesundheit, aber auch das ganze Industrie-B2B-Thema im Moment sich Richtung Plattformen bewegt. Und ja, das ist das Thema, mit dem ich mich intensiv beschäftige.
Ist Plattform für jedes Unternehmen die Lösung?
Nein, sicher nicht für jedes. Wenn ich irgendwie 3 Geschäftspartner habe, mit denen ich mich intensiv auseinandersetze, dann macht eine Plattform eher wenig Sinn. Es macht natürlich mehr Sinn, wenn ich sozusagen einen heterogenen Markt habe mit vielen Playern, mit einer hohen Intransparenz im Markt, dann ist eine Plattform natürlich prädestiniert, sag ich mal, den Markt zu ordnen, zu sortieren. Aber nicht für alle, aber ich denke für weit mehr, als wir es bisher in Europa erlebt haben.
Ich bin ja unter anderem auch Berater und Berater ist zum Glück kein geschützter Beruf. Woran kann ich merken, ob ich Plattform bin oder nicht? Also was sind so die typischen Merkmale, wenn ein Unternehmen sagt, ich möchte zur Plattform werden, dass es auch messen kann, ob es wirklich eine Plattform geworden ist?
Ja, das ist sorgt immer ein bisschen für Konfusion, der Begriff Plattform, weil er nicht geschützt ist und jeder darunter was anderes versteht. Wenn ich mit dem ITler rede, dann sind das komplett andere Welten, in denen wir uns bewegen. Also für mich ist eine Plattform sozusagen eine ökonomische Plattform, also ein digitales Geschäftsmodell. Und es geht darum, dass eine Plattform als Interaktionsprovider zwischen Anbieter und Nachfrager fungiert. Ne? Also ich mache die Interaktion zwischen anderen Parteien möglich, baue Ökosysteme außenrum, schaffe irgendwie Netzwerkeffekte und das sind die wesentlichen Kriterien für eine Plattform. Da gibt es dann wieder verschiedene Stufen, wie modern diese Plattformen sind. Wir sind da inzwischen in der vierten Generation der Plattform angelangt und ja, es geht auch schon weiter. Also das ist mittlerweile schon eine Wissenschaft für sich, die Plattformökonomie. Ein Punkt ist so ein bisschen, was mir aus europäischer Sicht immer so ein bisschen wehtut, ist, dass wir da bisher noch nicht allzu viel selbst auf die Beine gestellt haben. Einige Unternehmen bewegen sich jetzt rein. Ich glaube, da müssen wir viel aggressiver nach vorne gehen, weil das ist das Geschäftsmodell, das sozusagen die Märkte verändert und oder den wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat in den vergangenen Jahren, dass sich Märkte ändern, dass sich Marktkräfte verschieben. Und da müssen wir in Europa meiner Meinung nach dringend aufholen.
Welche Unternehmen der zweiten oder dritten Reihe kriegen es ganz gut hin, sich zur Plattform zu transformieren?
Naja, wir haben zum Beispiel, was ganz interessant ist, zum Beispiel Peloton, ne? Also die Fitness-App, die jetzt natürlich mit der Corona-Pandemie sehr stark gewachsen ist. Das ist eine Plattform, weil sie es eben schaffen, die Leute miteinander zu verknüpfen. Oder auch Carvana, das ist, die machen gebrauchte Autos. Dann ist Fiverr ein sehr gutes Beispiel. Das ist eine israelische Jobplattform, die extrem erfolgreich ist. In Asien gibt es um die Tencents und Alibaba herum, von denen finanziert quasi ein ganzes System an modernen Plattformen, die mittlerweile auch an die Börse gehen. Das ist etwas, was sehr spannend ist. Die haben Alibaba und Tencent haben, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Venture Capital oder Corporate Venture Capital in Plattformmodelle gesteckt und die kommen jetzt so nach und nach an die Börse und das zahlt sich jetzt so nach und nach aus. Ne? Dass die Kaiju, die Plattform, die Videos macht. Bilibili, das sind aus der Video-Ecke, das sind neue Modelle, die modern sind und die gut funktionieren. Und ja, wie gesagt, da können wir uns in Europa auch vom Reifegrad noch einiges abschauen.
Fallen dir deutsche Unternehmen ein, die eine gute Transformation hinbekommen oder gerade auf einem guten Weg sind?
Ja, in Deutschland sagen schon viele, sie sind eine Plattform, obwohl sie noch keine sind. Sie sind sozusagen bestenfalls ein Marktplatz. Ich unterscheide da auch nur noch mal zwischen Marktplatz und einer Plattform. Es gibt ein paar kleinere, die dabei sind, aber so richtig im großen Stil sind wir da eigentlich nicht vertreten. About You aus dem Otto-Konzern macht einen guten Job, das muss man sagen. Also die haben wirklich das Plattformthema meiner Meinung nach am besten umgesetzt.
An dieser Stelle weise ich auf unseren Podcast mit dem Tarek Müller, einem der About You Gründer, hin. Findet ihr bei uns im Podcast Feed. Jetzt haben wir so oft das Wort Plattform genannt. Gibt es dazu eigentlich einen Index?
Ja, gibt es. Das war ein lauer Sommerabend 2016. Saß ich bei mir zu Hause auf der Terrasse und habe mir überlegt, warum gibt es dazu eigentlich keinen Index? Und habe mich hingesetzt und also Aktienindex und habe die damals 15 besten, meiner Meinung nach besten Plattformaktien in einen Index zusammengestöpselt und habe den dann auch Plattformindex genannt und ja, berechne den einmal pro Woche und veröffentliche ihn auch. Und ja, das Ding hat jetzt gerade, also ich habe sozusagen bei 1000 gestartet, also ne, das war der Startpunkt. Wir sind jetzt gerade nach 4 Jahren bei 4000 angelangt. Mhm. Also outperformed alle großen Indizes sehr deutlich.
Ich glaube, der DAX ist in der Zeit nur um 30% gewachsen, oder?
Ja, sowas um den Dreh und ja. Der Plattformindex eben um 300. Ne?
Ja.
Und
man kann sich diesen Newsletter irgendwie abonnieren, dann bekommt das, glaube ich, Samstag kommt das immer. Ich kriege das jede Woche Samstag, kann das sein?
Genau, ist immer samstags, ja, freitags abends, wenn ich noch fit bin, ansonsten samstags mittags, berechne ich den und schicke den über dann über plattform-fund.com, kann man das abonnieren, gibt es einmal pro Woche, was war los in der Plattformwelt aus Börsensicht, welche Aktie hat sich besonders hervorgetan und welche auch nicht. Und ja, das ist so ein kleines Hobby von mir, was sich möglicherweise bald dann auch verändern wird, weil es doch das Interesse aus der Finanzwelt mittlerweile gibt, zu sagen, mach doch daraus mal einen richtigen Fonds. Und ja, da bin ich jetzt dabei, dauert noch einen kleinen Moment, aber bin, glaube ich, auf einem guten Weg, daraus einen klassischen handelbaren Fonds zu machen, worauf ich auch relativ häufig dann gefragt werde, wann ist es denn endlich soweit? Ich gebe zu, es hat ein bisschen gedauert. Das ist nicht ganz trivial, so einen Fonds aufzulegen, aber ich bin da ganz optimistisch, dass mir das bald gelingt.
Ist das ein klassischer Fonds oder ist das eher ein ETF?
Nein, das wird ein klassischer Fonds.
Hat das irgendwelche Vorteile, Nachteile gegenüber ETFs?
Ja, ETF war oder ist zu statisch. Diese Welt ist so dynamisch, dass man da doch öfters mal reagieren muss. Und bei einem Fonds kann man als Advisor, das ist dann die Rolle, ne, die ich ausfülle. Also ich bin ja kein Fondsmanager in dem Sinne, weil ich die eher als Ökonom jetzt nicht über die regulatorischen Anforderungen verfüge, sondern habe dann einen Partner und bin dann als Fondsadvisor. Und da kann man dann aber schon mal deutlicher sozusagen dann auch eingreifen. Und neu justieren, wenn es notwendig ist. Aber bisher habe ich in diesem Plattformindex auch nicht viel neu justiert. Ich habe ein paar kleinere rein und rausgenommen mal, aber der Kern ist von Anfang an unverändert.
Wenn du jetzt schon sagst, das geht so ein bisschen in Richtung Finanzprodukte. Ich glaube, die Nasdaq ist in den letzten 12 Monaten um, ich glaube, 50% gewachsen. Starker Träger des Ganzen waren Technologiewerte. Ist das schon blasenähnlich? Bist du da zuversichtlich, dass das noch ein Jahr so weitergeht? Hast du denn eine Meinung dazu?
Ja, sicherlich gibt es einige Aktien werden sicherlich als sehr teuer empfunden. Andererseits sieht man aber auch, dass...
Welche sind teuer? Zum Beispiel?
Also, ja, die großen sind natürlich alle jetzt über eine Billion wert. Das ist natürlich, sind natürlich in dem Sinne keine Schnäppchen mehr, oder auch Netflix ist natürlich sehr hoch bewertet. Das ist vollkommen klar. Andererseits schaffen sie es mit ihren Plattformmodellen auch immer wieder besser zu performen, als es erwartet wird. Ne? Also gerade Microsoft hat ja gestern Abend wieder sozusagen die Erwartungen ein Stück weit übertroffen. Insofern glaube ich, ist das Geschäftsmodell auch dazu geeignet, sag ich mal, Erwartungen zu übertreffen und damit schneller zu wachsen als klassische Unternehmen. Insofern bin ich da eigentlich ganz optimistisch, dass das jetzt keine Blase ist, sondern dass natürlich man sich daran gewöhnen muss, dass man mit einem anderen Geschäftsmodell, einem besseren meiner Meinung nach, auch höhere Bewertungen erreicht. Ne? Und das sieht man ja auch bei vielen Unternehmen der zweiten Reihe, die im vergangenen Jahr alle oder ganz viele davon haben dreistellige Werte zugelegt. Ne? Also die Großen gar nicht so sehr. Also die GAFAs haben, glaube ich, alle so 30%, 40%, 50% zugelegt. Amazon 70. Aber es gibt auch, was ja schon auch nicht so schlecht ist, aber es gibt auch viele, die sind weit über 200-300% gewachsen von den Unternehmen, die ich beobachte. Also da ist durchaus noch Musik im Spiel.
Ist Tesla eine Plattform?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Jein. Also Tesla ist bewegt sich, glaube ich, in diese Richtung. Im Moment sind sie es noch nicht. Ich habe sie auch im Moment nicht im Index drin, ist auch schwer zu vermitteln. Sie versuchen, glaube ich, dieses Thema Mobilität, Energie mit ihren Solargeschäften und so weiter und Energiegeschäften Richtung Plattform zu entwickeln. Andererseits sind die von der Produktion aber auch so aufgestellt, dass das schon sozusagen eine Art Plattform ist, dass sie sozusagen externe Lieferanten mit einbinden in ihre Produktionsprozesse. Es ist noch nicht hundertprozentig klar, aber Tesla ist, sag ich mal, unter scharfer Beobachtung und könnte natürlich auch ein Kandidat für den Index werden. Ich hatte die witzigerweise ganz am Anfang sogar schon mal drin, 2016. Dann gab es aber einen Haufen Proteste, ist doch keine Plattform, und dann habe ich sie erstmal wieder rausgenommen, zu gucken, in welche Richtung sie sich entwickeln. Hätte ich sie mal drin gelassen.
Ich wollte gerade sagen, es gibt auch den Spruch, listen to your client's feedback and then ignore it oder sowas. Hättest du mal gemacht.
Ja, wäre an dieser Stelle besser gewesen, aber gut, das man lernt auch dazu und man kann sie ja wieder reinnehmen. Ich denke, die Reise ist noch nicht zu Ende und es sind ja auch aus der Mobilitätsbranche, da ist ja noch viel Luft nach oben.
Ich wollte gar nicht so viel über Aktien reden, tut mir leid. Letzte Frage, gibt es noch irgendwelche Kandidaten, börsengelisteten Kandidaten, die du total spannend findest, die du irgendwie anguckst, jetzt ohne irgendwie zu sagen, Empfehlung oder wird abgehen, aber einfach Sachen, wo du sagst, oh, das ist interessant?
Abseits der Plattformen ist im Moment für mich ganz interessant das Thema Mobility. Also sowohl Elektromobilität als auch Zellhersteller in diese Richtung, da gibt es sehr viele spannende Unternehmen, die ich so mit einem halben Auge beobachte.
Wasserstoffzellenhersteller oder klassische Batterienhersteller?
Sowohl als auch. Das ist Ballard oder Plug Power oder auch Samsung SDI. Das sind spannende Entwicklungen, die natürlich sozusagen auch eine Bewegung haben, weil wir natürlich eine Bewegung Richtung Elektromobilität haben. Der US-Präsident Joe Biden hat gerade gesagt, sämtliche Autos der US-Regierung werden jetzt Elektroautos. Das sind natürlich Bewegungen, die relativ klar sozusagen dann auch diesen Unternehmen dann auch helfen, ne, voranzukommen. Und ich glaube, es ist spannend zu beobachten, ohne dass ich jetzt da nur, ich gucke da als Privatmensch drauf und finde es ganz interessant, was da gerade passiert, aber jetzt sozusagen nur als reines Interesse als Privatanleger.
Schließen wir das Kapitel Aktien hiermit ab. Mich würde interessieren, ob du in der digitalen Ökonomie abseits der typischen Work-from-Home-Themen noch andere spannende Chancen siehst, die sich in den letzten 12 Monaten eröffnet haben?
Ich glaube, vielen Unternehmen ist mittlerweile klar geworden, dass Digitalisierung mehr ist als wir automatisieren mal unsere Geschäftsprozesse. Also machen das noch einen Ticken besser, was wir eh schon relativ gut gemacht haben, muss man ja sagen. Das ist so ein bisschen deutsches Phänomen. Wir digitalisieren einen sehr effizienten Prozess und holen 3% Verbesserung raus und denken, das war's jetzt. Ne? Dummerweise kann jemand, der sozusagen dieselbe Technik anwendet, zum Beispiel in China oder Korea, und das auf einen deutlich schlechteren Prozess, viel höhere Sprünge machen oder viel größere Sprünge machen. Und das passiert, glaube ich, gerade, dass wir dort so ein bisschen den Vorteil, den wir hatten in den Produktionsprozessen, dass wir den eher so ein bisschen verlieren, weil andere schneller aufholen können. Das ist so ein Punkt. Aber da sehen wir, glaube ich, schon, dass vielen Unternehmen mittlerweile klar ist, dass Digitalisierung eben mehr ist als Automatisierung. Und hoffentlich auch mehr als Homeoffice und Remote Work. Das kam mir jetzt sozusagen eher zwangsweise dazu. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der so für ein Momentum sorgt in den Unternehmen. Auch was das Thema, das Thema Richtung Geschäftsmodelle zu drehen, weil dort viele dann feststellen, okay, ich muss eigentlich oben ansetzen, ne, und nicht, also beim Geschäftsmodell ansetzen, bei der Strategie ansetzen und nicht auf der operativen Ebene meinen Workflow ein bisschen zu digitalisieren, dann komme ich nicht allzu weit oder erreiche keine Wettbewerbsvorteile. Also A, das Thema Geschäftsmodelle ist wichtig. Und das zweite Thema, was mir aufgefallen ist, ist das Thema digitale Weiterbildung enorm an Schwung gewonnen hat, weil jetzt doch, glaube ich, auch allen klar geworden ist, dass man da ein bisschen mehr tun muss, als wir bisher getan haben. Ne? Also klar haben sich viele weitergebildet, aber so richtig groß war die Bereitschaft nicht. Es gibt eine sehr schöne Untersuchung, die mich immer so ein bisschen erschreckt. Da geht es darum, wurden die Leute gefragt, wie sehr fürchtet ihr euch vor der technischen Entwicklung, also für den technischen Fortschritt, gerade für euren Job? Und zweite Frage, wie hoch ist denn eure Lernbereitschaft? Also wie sehr würdet ihr denn euch weiterbilden wollen, Kurse machen und so weiter? Einfach gibt's ja ohne Ende. Und da ist Deutschland im fast als einziges Land in dem Quadranten sozusagen der ängstlichen Zauderer. Das heißt, diejenigen, die einerseits sich fürchten vor dem, was da kommt, an technischem Fortschritt, an KI und Robotics und so, solche Geschichten, andererseits aber auch am allerwenigsten bereit sind, sich weiterzubilden. Und das ist natürlich eine schlechte Kombination, sozusagen, dass sich dort nicht wirklich, sich der Gefahr bewusst zu sein, aber nicht zu tun oder zu wenig zu tun.
Ist das etwas typisch Deutsches? Woran liegt das?
Naja, es gibt deutsche Angst. Ja, deutsche Angst ist natürlich das eine, liegt natürlich auch, sag ich mal, an den Erfolgen der Vergangenheit ein Stück weit begründet. Ne? Wenn ich in der Vergangenheit sehr erfolgreich war und wir kennen alle die vielen Weltmarktführer, die wir haben, dann fällt es natürlich schwerer, sich zu verändern, zu sagen, oh, ich muss vielleicht mal neue Skills ins Unternehmen reinholen. Das fällt dem Unternehmen dann vielleicht ein bisschen schwerer, als wenn ich aus der zweiten oder dritten Reihe komme und sage, so komm, Vollgas, ne? Ich kann jetzt mit Hilfe digitaler Technologien in einen Markt vorstoßen, den mir bisher verschlossen war oder dem ich bisher nichts zu melden gehabt habe. Und das ist etwas, was uns so ein bisschen bremst. Aber ich glaube, da wird den Unternehmen auch so langsam klar, dass die Weltmärkte sich verändern, ne, dass vor allen Dingen asiatische Unternehmen sehr aggressiv in diese digitalen Technologien investieren. Also wenn ich mir zum Beispiel B2B-Plattformen anschaue, dann liegt der Schwerpunkt, B2C ist in Amerika ganz klar, aber B2B ist der Schwerpunkt ganz klein Asien. Ne? Und die sind schon ein Stück weit sozusagen den Europäern wieder davongelaufen. Da ist noch nichts entschieden, weil der Markt noch ganz jung oder die Märkte noch relativ jung sind. Aber da ist mittlerweile eine Musik drin, die auf die wir antworten müssen, ne? Auf die wir eine Lösung finden müssen. Und die haben wir meiner Meinung nach noch nicht wirklich gefunden. Aber ich sehe, die Unternehmen gehen ran an diese Themen. Und das ist so ein bisschen das Positive, das ich aus dieser Pandemie herauslesen kann im Moment.
Was würdest du denn einem Unternehmer, Geschäftsführer, Manager raten, wie er das Thema Weiterbildung gut angehen könnte? Also gibt es da irgendwie Online-Kurse? Ich kriege immer Facebook-Werbung für Masterclass, da kann ich aber nur lernen, wie ich irgendwie Drehbuchautor werde oder Filmmusik kombiniere. Was wäre mal ein guter Schritt, da die ersten Erfahrungen zu machen, Erfolge zu erzielen?
Ja, ich denke, Online-Kurse sind ein guter Weg. Ne? Man muss sich, glaube ich, sozusagen dann auch aufraffen. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, ich bin Dozent an der TU Darmstadt und unterrichte dort Masterstudenten im Fach Digitale Transformation. Und habe dann einfach mal zum Beginn des Semesters, ohne mir großartig da was dabei zu denken, die Gliederung, die ich dort habe, gepostet. Und also das ist mein Programm für die Vorlesung, was, sag ich mal, ein bisschen digitale Geschäftsmodelle, aber auch Richtung volkswirtschaftliche Effekte, was hat das für einen Arbeitsmarkt für Effekte, für Wachstum, Wohlstand, Wettbewerb, so ein bisschen die Schiene. Ich bin ja Volkswirt und komme aus dieser Haut nicht mehr raus. Und ja, da gab es doch erstaunlich viele Leute, die gesagt haben, Mensch, mach doch daraus mal einen Kurs. Ja, einen Online-Kurs würde ich mir angucken. Das klingt spannend, weil es so ein Versuch ist, so ein holistisches Bild zu zeichnen. Ne? Und das mache ich jetzt. Ne? Ist für mich auch Neuland, obwohl das der Begriff ja verbrannt ist. Aber Neuland sozusagen, gute Videos zu produzieren. Ne? Also hier ist jetzt mittlerweile der Greenscreen bei mir eingezogen und da bin ich mal gespannt. Ich experimentiere da so ein bisschen rum. Bin ich mal gespannt, wie gut das am Ende wird. Aber der Versuch ist ganz klar da, dieses Thema, wir müssen digitale Bildung nach vorne bringen. Wenn man sich diese Homeschooling-Desaster-Geschichten jeden Tag anguckt, das kann nicht sein. Ne? Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Das kann nicht sein, dass wir bei diesen Themen so hinten dran sind. Ne? Und ich versuch's mal. Mal gucken, was daraus wird. Aber es könnte ganz interessant werden, glaube ich.
Das heißt, sozusagen erste Lösung wäre, sich einen deiner Studenten zu schnappen, die bei dir digitale Transformation lernen. Und wenn das nicht funktioniert, dann unbedingt, sobald es live ist, deinen Videokurs angucken und den selber nochmal digitale Transformation beigebracht zu bekommen. So habe ich das jetzt verstanden.
Naja, es gibt natürlich noch andere gute Kurse, das will ich damit nicht gesagt haben. Aber ja, klar, das ist Weiterbildung und Informationen sammeln, das ist, glaube ich, essentiell. Ne? Das müssen wir alle. Ich meine, wir lernen alle jeden Tag dazu und ich lese jeden Morgen eine Stunde, weil so wahnsinnig viel passiert in dieser digitalen Welt, dass ich das Gefühl habe, ich muss eine Stunde lesen, um auch nur annähernd mitzubekommen, was da draußen alles gerade passiert. Und das ist etwas, gebe ich zu, ist ein Luxus. Die Zeit hat nicht jeder, eine Stunde zu lesen. Aber für mich ist es immer sehr wichtig, da aktuell zu bleiben. Und ja, ich glaube, meine Studenten auch immer damit, weil ich bei jeder Vorlesung erstmal 10 Minuten sage, was gab's denn Neues? Was ist denn wichtig? Warum ist das wichtig? Und wer hat sich wie bewegt? Ne? Ja, inzwischen stelle ich das allen denen auf LinkedIn und Twitter zur Verfügung, damit sie mitlesen können, was ich so lese, was ich für wichtig halte. Aber das ist essentiell, dass man eben diese Moves in der digitalen Welt versteht und einordnen kann, warum die sich so ereignen und was man vielleicht daraus lernen kann.
Die Findings, die du dann postest, die kann ich dann bei Twitter unter Netzökonom finden oder hast du da noch einen weiteren Account für?
Na, ich habe jetzt gerade...
Also, das ist natürlich super spannend, irgendwie mal zu hören, was liest du, was findest du spannend? Also
Das ist einerseits, ja, also nicht alles gibt's auf LinkedIn und auf Twitter. Ich habe jetzt ein Newsletter mir gerade überlegt, der nennt sich Digital Transformation. Mhm. Und da versuche ich sozusagen die digitale Welt, sag ich mal, relativ umfassend die wesentlichen Sachen rauszufiltern. Was ist an wichtigen Entwicklungen passiert? Guck auch ein bisschen auf die Börse. Was passiert da? Guck auch ein bisschen Richtung volkswirtschaftliche Themen. Wie wichtig ist zum Beispiel die Digitalbranche für eine Volkswirtschaft? In Amerika kommen 86% des Produktivitätswachstums aus der Digitalbranche. Ja, obwohl sie nur 7% zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt, 86% zum Produktivitätswachstum, dann sieht man auf einmal, wie wichtig und abhängig die amerikanische Volkswirtschaft vom Silicon Valley schon ist. Bei uns sind diese Zahlen natürlich noch kleiner. Aber solche Themen interessieren mich einfach, weil ich denke, das sind fundamentale Veränderungen, die wir da gerade erleben. Und die sind natürlich für jeden, der sich mit Ökonomie beschäftigt, hoffe ich, spannend.
Ich würde gerne versuchen, noch ein bisschen bei dir rauszukitzeln, ob du konkrete, spannende Beispiele in der deutschen Digitalisierung parat hast. Dinge, die dir über den Weg gelaufen sind, Beispiele, Produkte.
Es gibt aus der Industrie finde ich ganz ein ganz spannendes Beispiel ist IBM Papst. Die haben so eine, weil ich finde, es ist symptomatisch dafür steht, wie man es schafft, ein klassisches Produkt in ein neues Geschäftsmodell umzuwandeln. Ne? Die haben normalerweise kümmern die sich um Raumluft, ne? Sie haben Ventilatoren, Lüfter und sowas und haben die bisher verkauft. Ne, klassisch. Und jetzt sind sie auf die Idee gekommen, okay, ich verkaufe den Unternehmen oder den Kunden nicht mehr ein Produkt, sondern saubere Luft. Ne, und installieren dann quasi ihre Geräte in Gebäuden, packen Sensoren da drauf und kontrollieren sozusagen die Raumluft aus der Ferne. Ne, und sorgen dafür, dass die Dinger richtig funktionieren. Und was weiß ich, wenn ein Filter ausgetauscht werden muss oder sowas, das sehen sie dann sofort anhand der Daten und machen es, bevor die Luft schlecht wird. Ne? Und solche Modelle, die natürlich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz nochmal eine Spur weitergedreht werden können. Das finde ich, ist für die deutsche Wirtschaft, gerade für die deutsche Industrie, essentiell, dass wir uns in Richtung dieser Modelle bewegen. Ne? Und sagen, wir schaffen es sozusagen mit Hilfe der Digitalisierung, mit Hilfe von Sensoren, mit Hilfe der Cloud und mit Hilfe des Internets der Dinge, eben unsere Produkte intelligent zu machen und damit eben Service-Produkte anzubieten und nicht nur Maschinen zu produzieren und aus dem Werkstor zu schieben und dann sind sie weg. Ne? Ich glaube, solche Modelle gibt es mittlerweile. Also die halbe deutsche Industrie denkt über As-a-Service-Modelle nach. Da ist, glaube ich, ganz viel Potenzial, gerade für Deutschland, ein bisschen intelligenter sozusagen in diese digitale Welt heranzugehen und nicht nur jetzt Industrie 4.0, wir müssen jetzt unsere Fabrik ein bisschen aufdigitalisieren und dann ist in 5 Jahren ist es erledigt und das war's. Genau das ist es nicht.
Jetzt haben wir so lange gebraucht, bis zum ersten Mal das Wort KI gefallen ist. Ich glaube, KI gehört auch so ein bisschen zu den Themen, die du besonders spannend findest.
Ja, künstliche Intelligenz ist faszinierend, ist natürlich ein bisschen auch overhyped gewesen in letzter Zeit. Tatsache ist aber, dass dort im Moment, sag ich mal, nach den Mühen der Ebene so nach und nach immer mehr gute Ergebnisse herauskommen und immer mehr Unternehmen es schaffen, sich Wettbewerbsvorteile dadurch zu erschließen. Und ich denke, dass sowas wie Deep Learning zum Beispiel eines der großen Themen dieses Jahrzehnts werden wird. Und zusammen mit an der TU Darmstadt, zusammen mit dem Professor Buxmann, so ein kleines Projekt, das nennt sich den KI-Job-Monitor. Wir scannen jedes Quartal sozusagen die Stellenausschreibungen nach KI-Experten in Deutschland, ne, und können dann ganz schön immer sehen, welche Qualifikationen gefragt sind. Und KI war sozusagen jahrelang die Kategorie mit dem höchsten Wachstum. Also Nachfrage nach KI-Experten und leider natürlich auch mit verbunden mit dem Thema, dass die nicht genügend da sind, ne? Dass die Unternehmen es nicht schaffen, so viele Leute einzustellen wie oder KI-Experten einzustellen, Data Scientists oder was auch immer gerade benötigt wird, um die Nachfrage zu befriedigen. Das ist natürlich ein Flaschenhals, der uns da entstanden ist. Und natürlich haben auch die amerikanischen großen Unternehmen festgestellt, dass wir gute Leute haben, dass viele gute Leute die Universitäten verlassen und haben hier Forschungszentren und so weiter aufgebaut und schaffen es natürlich, die auch ein Stück weit abzuziehen, ne? Also an sich zu binden, ist ja okay, ist ja legitim. Aber das ist sicherlich ein Punkt, der für unsere Ökonomie sehr wichtig werden wird. Wie schaffen wir es sozusagen, den Bedarf an Leuten, die sich mit künstlicher Intelligenz, Machine Learning, Deep Learning und so weiter auseinandersetzen und beschäftigen, wie schaffen wir es, diesen Bedarf zu decken?
Jetzt haben wir Anfang des Jahres, bei manchen ist vielleicht die Jahresstrategie noch nicht komplett in Stein gemeißelt. Hast du, nachdem du so viel liest, so viel anguckst, vielleicht auch viele Vorträge hältst, hast du ein, zwei Tipps, wie ich als Unternehmen und Unternehmer prüfen kann, ob meine Digitalisierungsstrategie alles Notwendige beinhaltet? Also sagst du, gibt's irgendwie, kannst du anhand eures KI-Monitors irgendwie sehen, dass es neue Fähigkeiten gibt, wo ich vielleicht gucken muss, ist das für mich relevant? Fallen dir irgendwelche neuen Trends ein, die du als besonders erfolgreich feststellst? Also gibt es irgendwas, wo ich jetzt als Unternehmen nochmal gucken kann, jo, alles, was der Holger da erzählt hat, habe ich schon berücksichtigt oder wenn nicht, dann kümmere ich mich nochmal drum.
Gut, das ist jetzt so pauschal ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig zu beantworten. Wenn wir uns angucken, was dieses Jahr Pandemie gebracht hat, dann sind die Digitalisierungsbemühungen schon gestiegen, natürlich auch ein bisschen weit erzwungen wegen Homeoffice und ähnlichen Geschichten. Aber was gelitten hat, ist das sind die Innovationen. Das ist etwas, das ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Das sieht man eigentlich in allen Indikatoren, dass gerade im Mittelstand viele Innovationsbudgets runtergefahren wurden. Das wurden sie auch schon vorher, dass die Innovationskurve, also der Anteil der Unternehmen, die tatsächliche Innovationen hervorbringen, die marktrelevant sind, dass der eigentlich seit Jahren schrumpft in Deutschland. Im Mittelstand besonders intensiv und jetzt während Corona nochmal verstärkt. Und das ist ein Punkt, glaube ich, da müssen wir ansetzen. Das kann nicht sein, dass wir als eine der führenden Industrienationen sozusagen beim Thema Innovation zurückfallen. Und ich glaube, da müssen sich alle so ein bisschen an den Kopf fangen und sich zum Beispiel mal fragen, wie viel Prozent meines Umsatzes mache ich denn mit Innovation? Also mit Produkten, die, sag ich mal, in den vergangenen 5 Jahren neu auf den Markt gebracht wurden. Und nicht nur eine inkrementelle Verbesserung von 2% eines bestehenden Produktes, sondern eine echte Innovation. Ne? Eines, zum Beispiel ein neues Produkt. Und da fällt mir zum Beispiel auf, dass wir Innovation sehr stark sehen in Form, sag ich mal, von hauseigenen Forschungs- und Entwicklungsbudgets. Ne? Also ja. interne Innovation. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, an dem wir ansetzen müssen, wenn man zum Beispiel nach China guckt, Dort ist der Prozentsatz der externen Innovation. Das heißt, ich beteilige mich mit Corporate Venture Capital an Startups. Ich schaue mir an, was andere Unternehmen machen, investiere in diese Unternehmen, also sozusagen die Externalisierung oder nicht die Externalisierung, das externe Innovationsmanagement ist dort viel, viel stärker ausgeprägt als hier. Und das wäre vielleicht noch ein Appell, mehr mit Startups, mit jungen Unternehmen zusammenarbeiten, die bei der Technologie vielleicht einen anderen Ansatz haben und gucken, dass man mit denen kooperiert, um eben das Thema Innovationsgeschwindigkeit aufzunehmen. Weil das ist ja natürlich auch ein Punkt, der dort relevant ist. Der technische Fortschritt wird nie wieder so langsam sein wie heute. Es wird immer noch schneller. Und da sind wir, glaube ich, tun Unternehmen gut daran, sozusagen auf die Hirne und das Wissen in den Köpfen der Startup-Gründer und deren Crew zu setzen und dort intensiver zusammenarbeiten. Ich glaube, das wird ganz, ganz wichtig. Und unsere Startup-Welt entwickelt sich ja gerade richtig schön. Sie ist natürlich noch hinter dem zurück, was in Amerika oder China da ist. Kommt auch weniger Geld, aber die sind genauso schlau und haben einen Haufen Ideen. Und da ist, glaube ich, sozusagen, die müssen wir eher zusammenbringen, ne? Die Großen und die Kleinen, das oder die Mittleren und die Kleinen. Da ja. ist, glaube ich, ein riesiges Potenzial, das in Deutschland schlummert und das wir noch nicht wirklich erschlossen haben.
Danke, dass du mit einer sehr guten Antwort meine etwas breit gestellte Frage sehr schön gerettet hast, Holger. Hast du einen digitalen Vorreiter, also einen Menschen, der dich regelmäßig fasziniert und immer wieder Gedanken in dein Leben bringt, die dich voranbringen oder zum Nachdenken bewegen?
Ich bin ja bei dem Thema Plattformökonomie finde ich Marshall van Alstyne sehr gut. Boston University, das ist sozusagen der Plattformgott und jedes Mal.
Wo kann man dem folgen?
Dem kann man auf mit InfoEcon auf Twitter folgen. Den hatten wir auch im vergangenen, nicht vor 2 Jahren, muss ich schon sagen, vergangenes Jahr war ja alles flach, aber als auf einer Handelsblatt-Veranstaltung hier in Deutschland und versucht sozusagen das Plattformthema auch hier ein bisschen voranzubringen. Also der hat auch ein paar Videos im Netz und da kann man immer sehr viel lernen, wie Plattformen funktionieren und in welche Richtung sich das Thema entwickelt. Also den kann man nur empfehlen.
Perfekt, vielen Dank. Letzte Frage. Was glaubst du, was du in 5 Jahren machst?
Also eben bin ich gerade mit dem Fahrrad durch den Schnee im Taunus geradelt. Es war schön. Ich hoffe, dass ich bis in 5 Jahren auch noch die Zeit haben werde, ja. Mir solche Dinge am helllichten Tag erlauben zu können. Ich hoffe, dass mein Plattformfonds dann läuft und vielleicht noch den einen oder anderen Bruder oder Schwester bekommen hat. Und und ansonsten finde ich das Thema Online-Kurse spannend. Ich denke, da ist noch viel Potenzial. Da habe ich ein paar Ideen in der Schublade. Und ansonsten habe ich gelernt, dass man in der digitalen Welt, glaube ich, so lange vorausplanen, das sowieso nicht sinnvoll ist, weil es sowieso immer anders kommt, als man denkt. Und also ich denke mal, so Dinge wie Bioinformatik sind so Themen, die super spannend sind. Ne? Quantencomputing ist ein Thema, das ich spannend finde. Also vielleicht ergibt sich was in diese Richtung, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung, aber es sind einfach Themen, die glaube ich, in den nächsten 5 Jahren viel verändern können. Und da freue ich mich drauf. Ich bin da immer sehr optimistisch und freue mich auf Veränderungen freue mich auch darauf, wenn ich nach der Corona-Pandemie mal wieder Vorträge halten kann. Das hat ja ein bisschen gelitten, logischerweise, in der letzten Zeit. Aber ich bin da ganz optimistisch und freue mich auf dieses Jahr.
Super. Das war Dr. Holger Schmidt, ein super Gast und eine absolute Empfehlung zum Folgen. Wir haben seine Social-Media-Profile, Kanäle in den Notizen unter dem Podcast verlinkt. Und wenn du schon gerade einmal da bist, dann zeig uns bitte, dass dir dieser Podcast gefallen hat und drück auf den Abo-Button oder hinterlass uns eine gute Review. Das hilft nämlich anderen, uns zu finden und freut uns natürlich. Vielen, vielen Dank, Holger, dass du heute bei uns warst. Gibt es noch irgendwelche Termine in den nächsten Wochen, auf die du dich freust? Beruflich oder privat?
Beruflich haben wir Mehr Schnee, ja. Im Moment finde ich es mit dem Schnee hier ganz, ganz schön. Ich wohne ja im Taunus und da ist richtig viel Schnee. Es gibt, wir machen eine Masterclass zur Plattformökonomie, da freue ich mich drauf. Und ja, es gibt, glaube ich, viel zu tun. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, weil einfach im Moment so ein bisschen Aufbruchstimmung bei mir herrscht.
Cool. Ganz, ganz herzlichen Dank und viel, viel, viel Erfolg weiterhin, Holger. Das war Digitale Vorreiter. Ganz liebe digitale Grüße gehen raus an dich zu Hause von
Holger
und Christoph. Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.